Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Spezial. Was ihr gerade gehört habt, das war ein Live-Sound von einem der legendärsten VfB-Spiele in der Geschichte. 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. Das Tor erzielte damals Kakao. Die Vorlage, die gab unser Gast, Timo Gebhardt. Timo, ich grüße dich.
Herzlich willkommen, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Philipp Meisen natürlich auch wie immer am Start.
Wie immer, auch Grüße an euch da draußen, ja.
Und wir wollen hier in einer guten Stunde einfach mal locker ein bisschen durch die Zeit reisen. Ja? Haben ein Gespräch geplant, wollen ein bisschen schauen, wie geht's eigentlich Timo Gebhardt heute? Wie waren seine Anfänge damals? Wie wurde er Profifußballer? Und dann natürlich in unserem großen Part schwelgen wir ein bisschen in Erinnerungen und reden über die VfB-Zeit damals.
Wie geht's eigentlich Timo Gebhardt heute?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Frage. Wie geht's euch?
Wir können nicht klagen, glaube ich. Läuft.
Wir können uns nicht beschweren.
Ja, alles gut. Super. Dann ist gut.
Was machst du heute alles nicht mehr Profifußballer?
Was mache ich? Also um mal nach der Karriere auf das einzugehen, erstmal so hatte ich so eine Findungsphase, sag ich mal. Da musste ich schauen, was mache ich. Und dann sind wir jetzt auch auf YouTube irgendwie dann aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ziehe ich mir rein. Das macht Spaß, auch anzuschauen. Und jetzt will ich da selber auch mitwirken. Und jetzt habe ich einen Kanal eröffnet, sage ich jetzt mal, seit neuestem, der heißt Ballers Room.
Yeah.
Und da geht es um Fußball-Content. Ich bin ja noch Trainer bei der A-Klasse. Dieses Leben nehmen wir mit. Ich als Trainer und die Mannschaft, wie das Leben in der A-Klasse ist. Ich meine, das ist der normale Fußball noch. Und haben da auch einige Formate, wie zum Beispiel Baller Scripts. Da besuche ich Ex-Spieler oder aktive Spieler und die zeigen uns dann oder mir dann die Trikotsammlung, was sie alles getauscht haben. Es sind einige Schmuckstücke immer dabei gewesen. Und ja, das gehen wir jetzt voll an.
Wie sieht's mit deiner Trikotsammlung aus?
Die ist nicht schlecht. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei unserer ersten Folge Ballers Club bei Moritz Leitner zu Hause. Ja. Die ist ein bisschen größer. Der hat ein bisschen mehr gesammelt. Ich war jetzt auch nie der Spieler, wo jetzt direkt nach dem Spiel dann losgerannt ist.
Okay.
Aber ansonsten habe ich schon coole Trikots, also besonders das Barca-Spiel.
Siehst du? Wie geht's Moritz Leitner eigentlich dabei auch mal beim VfB?
Dem geht's richtig gut, wenn man sieht, wie er bei der Ballers League aufblüht. Und wenn man den auf Instagram verfolgt, das ist ein absolutes Tier, der Junge.
Ich kann mich nur noch erinnern an diese eine Strafeinheit, die es mal im Trainingslager gab, im Wintertrainingslager. Also Huib Stevens morgens um 6 in den Fitnessraum gebeten wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wegen Mo.
Wegen Mo, ja. Also der Huib Stevens hat disziplinarische Mängel festgestellt und hat dann am nächsten Morgen gesagt, Leitner, du bist morgen früh um 6 Uhr im Kraftraum.
Im Ernst?
Und dann war Huib Stevens um 5.45 Uhr da und hat mit ihm da echt eine Einheit durchgezogen, hat ihn aufs Band geschickt. Und ich weiß es ehrlich gesagt nur deswegen, weil die Kollegen von der Zeitung mit den großen Buchstaben, die haben damals davon Wind bekommen und haben sich dann in einem Nachbarhaus, wo man diesen Fitnessraum einsehen konnte, auf die Lauer gelegt und das alles natürlich fotografisch festgehalten.
Echt? Und ich war der Einzige immer.
der Strafeinheiten machen musste.
Moritz Leitner ist doch voll der liebe junge Mann.
Ja, also, das du.
Aber gut, jeden erwischt's mal.
Genau, jeden erwischt's mal. Wie bist du mit deinen Jungs als Trainer in Memmingen unterwegs? Gibt's da auch Strafeinheiten in der A-Klasse noch?
Also ich muss wirklich sagen, ich nehme schon ernst. Ja. Manchmal vielleicht auch zu viel, aber ich bin halt dann auch so ein Typ, wenn ich's mache, dann will ich's richtig machen. Besser gesagt, ich bin dann so geworden. Wenn ich es früher richtig mache, dann weiß ich nicht, ob ich dann hier sitzen würde noch. Dann würde ich vielleicht nur spielen.
Ja.
Nee, aber ich glaube schon, dass ich streng bin, aber ich versuche es auch den Jungs auch dann zu erklären, warum ich streng bin. Weil ich will Erfolg, ich will, dass die Jungs Erfolg haben und dann freut es mich auch als Trainer, wenn das funktioniert.
Memmingen, muss ich ganz ehrlich gestehen, kannte ich vorher nur über den Algo Airport, weil man da mit Ryanair schön überall hinfliegen konnte.
Das war mir klar.
Und,
50 Euro Flug hier. Ja,
das waren noch Zeiten. Aber du bist ja jetzt quasi dann einfach wieder in deiner Heimat, in deinem Geburtsort. Wie wichtig ist für dich auch die Heimat und der Ort, aus dem du kommst?
Wenn man meine Karriere verfolgt hat und mich auch gut kennt, weiß man, dass ich eigentlich immer die Nähe nach Hause gesucht habe. Und eigentlich auch bei meinem Verein sieht man das dann schon, Nürnberg, Stuttgart, 3x60. Einmal hat es mir dann ein bisschen weiter weggehauen, aber da wäre ich auch lieber daheim geblieben.
Bukarest. Hansa Rostock, Bukarest.
Keine Sorge, wir kommen noch dazu.
Ich will auch nicht zu viel reden. Ich kann mir das vorstellen, dass da noch was kommt. Ich suche schon die Nähe nach Hause. Und wenn man jetzt auch überlegt, früher in der Jugend hatte ich ja einen Internatplatz angeboten bekommen, aber ich bin lieber jeden Tag, hat mein Opa mich gefahren und mein Vater. Und ab und zu mal mit dem Zug, weil ich einfach die Nähe gebraucht habe. Und man hat dann auch gesehen, umso öfters ich weg war und irgendwie auch so weiter, dann hat es auch nicht so funktioniert. Ein kleines Muttersöhnchen wahrscheinlich.
Aber Heimatverbundenheit ist ja auch was Schönes, ne? Also mich hat es bisher auch noch nicht aus Ostfildern weggeschlagen, Philipp. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ein bisschen, aber nicht allzu weit, das stimmt schon. Ambition mit dem BSC, Hochbezirksliga, oder was ist das, Bayern?
Wir sind in der A-Klasse, aber auch das ist Fußball, das prägt ja unser Leben, jeden Tag, egal wo man sich sieht in Memmingen, da geht es nur um BSC Memmingen, also bei mir zumindest und bei einer Mannschaft, ich habe echt gute Jungs dabei, wir sind erster Platz, wollen aufsteigen und dann wollen wir wieder aufsteigen.
Wird mal Zeit für eine Auswärtsfahrt, Christian.
Ja, sehe ich auch. Ihr seid gerne eingeladen. Ballers Room Team ist auch immer da.
Sehr gut.
Können wir was Schönes auf die Reihe bekommen.
Du kommst quasi, während wir hier aufnahmen, hast schon dein zweiter Medientermin heute, dein erster Medientermin, der war beim VfB unten.
Beim VfB haben wir uns getroffen vorher am Clubzentrum für Traditionsmannschaft VfB. Da bin ich jetzt auch aktiv. Bin auch bei den Löwen und bei dem VfB jetzt. Und war cool. Wir haben so ein paar Fotos gemacht für Autogrammkarten. Yeah. War ein schönes Gefühl, wie früher. Ja, es war schon lange her, aber war cool. Und dann, du siehst halt auch immer wieder die Jungs. Jetzt haben wir einen Schieber noch getroffen, den alten Sack. Felix Lutz war da, Manu Fischer.
Yeah.
Ich meine, Kakao ist nach mir gekommen, habe ich leider nicht mehr erwischt. Es ist einfach, die habe ich auch noch gesehen. Und dann haben wir noch ein bisschen zugeschaut bei den Jungs im Training.
Ja, also, stimmt, die hatten heute Morgen Training. Das ist aber eine ganz schön schlagkräftige Truppe, die du da aufgezählt hast gerade. Habt ihr was vor mit der Tradition?
Also ich weiß nicht, die einige Zuschauer werden es bestimmt gesehen haben. Ich habe ja letztes Mal in Oldenburg mitgekickt. Das Trikot war mir zu klein. Da haben sie mir ein M-Trikot gegeben. Das war ein bisschen blöd. Aber beim nächsten Mal ist es XL und bis dahin bin ich auch fit und will hab schon Bock, mit den Jungs zu kicken.
Man sieht auch immer, dass es ein großes Happening ist. Vor allem hier in der Region, wenn mal Spiele sind, ganz klar, da kommen viele. Also ich kenne so viele Freunde, die da einfach wirklich extra dann irgendwie Sonntagmittags zu den Spielen der Traditionsmannschaft hinfahren, weil sie wissen, da sehen sie viele alte Legenden.
Habt ihr das Hallenturnier angeschaut in Oldenburg?
Nein.
Schön.
Aber Hallenturniere
war gut. Gut so.
Aber die haben auch, die Traditionsmannschaft hat ganz gute Hallensaison gespielt. Ich glaube, zweimal im Finale gewesen.
Ja, wir waren auch gegen Bremen dann. Ja. Aber bei Bremen, Alter, da hast du das Gefühl gehabt, du spielst gegen die erste Mannschaft. Kruse, Hand, Bargfrede, also die waren ja topfit. Obwohl, Kruse ist auch schon zwei Monate spielen nach
der Karriere. Aber ich find's grundsätzlich gut, dass dieses Thema wieder ein bisschen populärer wird. Weil ich weiß noch, ich war großer Fan der DFL Hallengala, als es sie damals gab. Also
Hallenmasters.
Hallenmasters, als nicht jeder Club im Winter irgendwo in den Süden geflogen ist, um da sein Trainingslager zu machen, sondern eben dann diese Turniere gespielt wurden. Das war immer super und hat großen Spaß gemacht. War dann irgendwann, hat sich's totgelaufen. Und jetzt scheint es so, als ob da neuer Wind reinkommt, auch wenn es nur die ehemaligen sind, die kicken, aber trotzdem natürlich schön anzuschauen, vor allem für Kids. Kleine Kinder, die zum ersten Mal dann in Berührung kommen mit den Stars und so, das ist schon auf jeden Fall was Tolles, glaube ich.
Ich finde es tatsächlich schade ein bisschen, weil wenn man sich auch daran zurückerinnert, der VfB in seiner letzten Meistersaison 2006, 2007 hat in der Winterpause Hallenturniere gespielt und hat mit Armin Fee ein Turnier in Nürnberg gewonnen, mit den Profis, die später dann deutsche Meister geworden sind.
Ja.
Und da hat auch keiner gejammert und gesagt, Verletzungsgefahr und sonst was. Die haben einfach Spaß in der Halle gehabt und sind Meister geworden.
Wenn es fit ist, passiert auch nichts. Also ich finde es aber geil, oder? München waren doch die Hallenmasters.
Richtig,
oder? Ja, in der Olympiahalle. Alter, wie geil war das? Ich habe ja letztes Mal irgendwas angeschaut, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwie auf TikTok, oder?
Für die Leute.
Und der Mario Basler schießt mal kurz ein Tor in der Halle und da war auch noch Stimmung, da waren 10.000 Leute. Es ist doch geil. Also
hier in der Schleierhalle.
Die Pause ist, ja, ist nicht mehr so lang.
Ja.
Und ist dann schwierig wahrscheinlich.
Ja, das kannst du heute, also mit den Profimannschaften kannst du es heute vergessen. Ja, da würde auch schon, glaube ich, die Versicherung dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen, weil die sagen, hey,
mal kurz gegen Bande fliegen.
Ja, genau, richtig, ja. Und früher die einzigen Verletzungen, die sich da geholt haben, dann Heiko Gerber oder so, der hat sich vielleicht beim Halbliterklasse-Reißen eine Verletzung geholt nach dem Spiel, aber halt nicht, aber halt nicht während dem Spiel, da ist ja nichts passiert. Okay. Ja. Wie, du hast vorher gesagt, Findungsphase. Wie schwer, also hattest du, nachdem das, der aktive Profi-Part vorbei war. Wie schwer ist es dir gefallen, diesen Absprung zu schaffen?
Also bei mir war es ja so ein bisschen so, wie soll man sagen, so, es ging so langsam in die Nähe, so jetzt ist dann bald gut, machst dir dann schon Gedanken, so bei 60, dritte Liga dann noch, habe ich mir dann schon so langsam angefangen, Gedanken zu machen, weil ich dann auch nicht mehr an das Limit, an die 100% rangekommen bin, durch Verletzungen, auch ein bisschen Übergewicht immer gehabt, Kopf hat nicht so mitgemacht. Bei mir war es jetzt nicht so, Bundesliga, letztes Spiel, hier Verabschiedung, tschüss, bei mir war es so ein bisschen so schleichend, dann auch noch ein bisschen beim FC Memmingen gekickt, Regionalliga, aber trotzdem, so auch da hast du schon angefangen, so es ist nicht mehr dieser Ablauf jeden Tag, da hast du dann auf einmal in der Regionalliga hast du ja Abendstraining und so, sonst bist du um 8 Uhr wach, 9 Uhr Treffpunkt, 10 Uhr Training, danach Massage und ab ins Vivaldi in Stuttgart. Wisst ihr, was ich meine? Und das hast du dann nicht mehr. Oder du auf einmal habe ich angefangen, auch ein Trainingslager zu vermissen oder mit den Jungs in der Kabine chillen. Das war in Stuttgart zum Beispiel, das war überragend, was wir da nach dem Training haben wir gefeiert wie im Club. Also wir haben da Schlagermusik angemacht, Hanik, Bockhart und seine andere Musik laufen lassen, afrikanische Style und das war nach dem Training. Da war eine Gaudi wie im Club und das vermisst man dann halt auch, dieses Fußballerleben so mit den Jungs, Kabinengeschichten und ich war auch immer vorne dabei, weiß man ja, gell. Und ja, das vermisst man dann schon, diesen Ablauf.
Ich würde jetzt nicht sagen, deswegen sitzen wir heute hier, aber klar, ist uns das natürlich...
Doch, deswegen sitzen wir heute. aber da höre ich auch schon raus, also gerade wenn es dann so gegen Ende ging, gibt es dann irgendwann den Moment, du hast gesagt, schleichender Prozess, aber gibt es irgendwann den Moment, wo man morgens wach wird und sagt so, nee, ich glaube, das... Profifußball ist nicht mehr meins. Oder wie, wenn es so wirklich so schleichend ist, wie äußert sich das bei dir? Einfach Motivationsprobleme,
also,
oder?
Ja, ich meine, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn du mal erste Liga, dann hast du ein bisschen Champions League, ich glaube 6 Spiele waren es oder so, gespielt, dann Europa League und das ganze Ding, wenn du das, also du lebst in diesem Film so, sozusagen und dann kommen irgendwelche Sachen, warum auch immer, eigene Schuld oder was anderes und auf einmal bist du dann irgendwie, siehst du dich auf einmal in der dritten Liga, dann Regionalliga und dann denkt man sich schon so, Alter, wo bin ich jetzt gelandet? Und dann fängst du schon an zu überlegen. Dann gibst du zwar immer mal wieder Gas, aber wenn sobald was Negatives kommt, du bist dann gleich in diesem Ding wieder, dann macht der Kopf dann nicht mehr so mit und wenn du da unten mal bist, dann ist halt auch extrem schwer wieder da hochzukommen und das nimmt dich dann schon so mit, ey, spielst gegen Barca, Alter, und dann auf einmal spielst gegen, keine Ahnung, in Werl oder was weiß ich.
Die Latisten spielen immerhin international.
Die Latisten international, ja, gut, das ist 10 Minuten von mir zu Hause.
Du hast es schon mal angesprochen, sozusagen, ja, auch wie sozusagen die Atmosphäre beim VfB war, da sind ja alle auf einem Level, wir sprechen ja quasi von Bundesliga-Fußballern, die dann sich eine Kabine teilen. Wie ist das denn, wenn du als ehemaliger Bundesligaspieler, du hast gerade gesagt Champions League, Euroleague gespielt, ist das dann auch so, dass man dann auch in so einer Drittligakabine oder Regionalligakabine anders angeschaut wird? Sagt, guck mal, der, was ist der? Also ist das, ich versuche rauszulesen, dass wahrscheinlich da die Stimmung nicht ganz so geil war wie beim VfB damals.
Ja, die Stimmung war halt bei uns beim VfB extrem geil, so, weil wir hatten echt, echt coole Jungs, so. Ich meine, wenn du neben Bocker sitzt, dann gegenüber ist Jens Lehmann da und dann Gentner, Hanik, wir waren schon eine coole Truppe, ne? Ja. Und, wenn du dann in die dritte Liga gehst, klar, die schauen dich schon anders an. Ich meine, du hast Champions League gespielt, du warst schon da, wo die vielleicht hinwollen, aber es war trotzdem alles cool so. Aber es ist schon ganz anders, die Gespräche sind anders. Da fließt Geld ohne Ende. Jeder muss sich keine Sorgen machen beim Essen. Dritte Liga gehst essen, da schaut dann jeder, hey, wo gehen wir hin? Die essen einen Döner. Also, wir sind halt ins Vivaldi gegangen. So. Das ist alles komplett anders. Das sind so kleine Dinge, aber die merkst du dann schon. Und das hat mich jetzt nicht so gestört, aber nur um dir zu sagen, das ist, Kabinenleben ist komplett anders.
Na gut, mit Bocker kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, da gab es gute Geschichten. Ja.
Hast du auch das Gefühl, dass sich mit der Zeit, also mit den Jahren, gerade mal wenn man vergleicht, 2009 bist du zum VfB gekommen, jetzt haben wir 2024, ich merke, wir werden alt, auch, dass sich in dem im Zeitgeschehen da was geändert hat, in der Art und Weise, wie man als Fußballer miteinander umgeht, wie man sich verhält, Stichwort Social Media, wie man draußen sich präsentiert. Nimmst du da eine Wahrnehmung wahr und findest du die gut oder eher nicht so?
Ja, also ich glaube Social Media, also wenn es einen Profi jetzt noch geben würde wie mich, also von damals, jetzt, was ich da alles abgezogen habe, auch, das muss man auch klar und deutlich sagen, ich glaube, da würde es jetzt schon noch mehr zu kämpfen haben, vor allem mit Social Media, es ist ja geisteskrank geworden, du kannst ja, glaube ich, nichts mehr machen, also jeder Schritt wird verfolgt, also wenn die Jungs weggehen, ich glaube, das ist schon schwieriger wie früher. Früher hat der VfB da noch Hostel eine E-Mail bekommen, was ich alles so getrieben habe, heutzutage rufen sie wahrscheinlich FaceTime an. In der Situation.
Ja.
Plus,
ja.
Es gibt wahrscheinlich schon 3-4 Clips auf TikTok von genau. Sonst Leuten, die es aufgenommen haben.
Du hast damals, glaube ich, im Südtor gewohnt, Marienplatz. Ja. So ein bisschen Zeit lang.
Ja, das.
Eine Kumpel von mir hatte die Wohnung neben dir.
Nein, Mann.
Doch, doch.
Ich muss gehen.
Nein, ich keine Sorge, ich pack da nicht allzu viel aus. Jedenfalls okay. War der auch immer, also der hat ja natürlich auch immer mitbekommen, dass da gern mal später wohl sein,
ja, logisch. Aktiv.
Ja, genau, ihr wart nachtaktiv.
Sind dann jagen gegangen.
Ja. dieses Geschäft Profifußball, dessen Teil du warst, über einige Jahre, hat sich da dein Blickwinkel verändert, jetzt wo du nicht mehr Teil dieses Business bist, also egal welche Richtung, besser, schlechter, keine Ahnung, was hast du für Gedanken dran an diese... Also, diese Zeit, du hast gerade selber gesagt, ey, ja, du musst dir nichts Gedanken machen. Alles, heute Morgen hast du mir vorher erzählt, warst du bei Moishi, ja, der hat damals schon die Klamotten natürlich hingelegt, das ist heute noch so, aber finanzielle Sicherheit, einfach leben ohne Rücksicht auf Verluste oder wie ja, siehst du heute das Business?
Ja, also es ist schon komplett anders, jetzt auch für mich, also wenn du Profi bist, also ist auch Geldthema, ist auch, also du lebst da in einem Film, du bekommst so viel Geld, das ist ja Wahnsinn. Du bekommst auch, wenn wir Moishi ansprechen, dir wird alles hingelegt im Training, wenn Swiss putzen die dir noch die Schuhe. Das ganze Ding ist halt, ist ja für mich persönlich, wenn du das nicht mehr hast und dann, wie gesagt, und dann im Leben danach, nach dem Fußball, ist dann schon schwierig und dieses Business ist schon, ich finde, schon krasser geworden, sage ich jetzt mal.
Hat man eigentlich in den jungen Jahren, wenn man dann als aufstrebender Profi dann noch Bundesliga spielt und dann, du hast gerade gesagt, man kriegt alles hingelegt, Geld und so weiter, hat man da überhaupt ein Gefühl für Geld? Oder ist das so, kann man das wahrnehmen?
Es ist schwierig, also wenn ich überlege, ich habe Profi geworden bei 60, dann bin ich noch zum VfB gekommen und das war ja ein halbes Jahr nach der Meisterschaft.
Du warst so, ja sowas. Früh.
Und da war ja schon so dieser, war schon, also das war für mich komplett anders. Also für mich war das extrem schwer. Wenn ich überlege, einkaufen, Bräuninger, da kriegst du diese Karte, ne? Du musst nicht mal schauen, irgendwie was, musst nicht mal deine EC-Karte oder Kreditkarte rausholen, kannst alles über die Karte machen, da fängt es ja schon an. Diese Sachen da mit Geld umzugehen, dann im Club, wenn du da siehst, was da los ist, da haust du ja nur noch raus. Also mich hat es da schon in der ersten Woche dann gleich erwischt, wo ich mit dem Bocker unterwegs war und dann kommst du an falsche Freunde und das Ganze, also das ist brutal. Total schwer für die jungen Leute. Aber ich glaube, dass jetzt mehr aufgepasst wird, vielleicht auch von den Verantwortlichen, vielleicht auch von den Profimannschaften. Damals war es für mich schon echt schwierig. Und wenn du da halt an die falschen Leute gerätst, falsche Freunde und alles, dann bist du halt sofort dabei. Und wenn du dieses Geld auf einmal da hier siehst, wenn dein Kontoauszug, es ist schon nochmal ein ganz anderes Level gewesen für mich. Oder gehst in Stadt, in Club, egal wo du bist, jeder kennt dich auf einmal. In München war es anders. Da sind die Bayern, weißt du, da. Ja. Und ich bin halt auch immer nach Hause gefahren. Hier habe ich mich dann, würde ich dann schon ein bisschen männlicher, sage ich jetzt mal, meine Wohnung gehabt, erste Wohnung. Und die war auch immer voll. Kannst ja dann deinen Bro fragen. Und das ganze Zeug hat mich dann schon, muss ich sagen, leider auch, ich bin dann schon, ja, drauf angesprungen. Also ich war dann schon sofort dabei und in diesem Film drin und dann ist halt auch schwer rauszukommen.
Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wenn du hast ja als sag ich mal Junge, als Kind vielleicht sogar noch viel investiert, um da hinzukommen.
Ja.
Deine Jugend in Memming, beim BSC angefangen, dann zu 08, dann zu 60. Du hast vorher gesagt, Opa hat mich gefahren oder Papa hat mich gefahren. Ja. Es ist unfassbar viel investiert worden in dich und auch von dir. Hast du dir heute schon mal irgendwann selbst die Frage gestellt, habe ich das genug wertgeschätzt in dieser Zeit?
Naja, also wenn ich so überlege, du warst so ein Formel-1-Auto 300 durchgefahren.
Ja.
Mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, hey, tu mal diese Leute, weg von dir. Ja. Weil du bist zum Beispiel nach dem Training sofort schon wieder dahin. Du musst es auch ein bisschen so alles mal durchgehen lassen. Ja. Selbst so Dinge wie, wenn der Trainer dir was sagt, Taktisches, das hat dich juckt mich nicht so, oder ich habe das nicht wahrgenommen, so, ich bin schon wieder losgegangen, dahin gefahren, dann, also du warst so in so einem Rockstar-Leben, sage ich jetzt mal, das hat Boateng mal bei einem Interview gesagt, er hat da vollkommen recht, und ich war halt auch noch so ein Typ, ich bin da halt sofort drauf eingegangen auf den ganzen Scheiß, aber im Nachhinein hätte ich das alles viel mehr genießen müssen, viel mehr nachdenken, wirklich, was verbessert mich wirklich, dass ich jetzt hier irgendwie mit 10 Freunden, 5 Jungs essen gehe oder danach Party oder welches Auto ich fahre oder was bringt mich denn wirklich weiter und warum bin ich überhaupt hier und was war eigentlich mein Ziel und mein Traum? Ich war schon in so einem Ding drin, bin nicht mehr rausgekommen. So.
Hat das schon bei 60 angefangen? Also nein. Als du da den Durchbruch geschafft hast, du hast früh Junior-Nationalmannschaft gespielt, warst U16, U17, U18, U19, U21, Jahrgänge so durchgegangen. Und da war ja schon so, ich kann mich noch erinnern, als du zum VfB kamst, da stand ich genauso wie du, Christian, wir standen auch auf der Tribüne im Endeffekt, ja, und haben von da die Spiele geschaut, nicht von der Pressetribüne wie heute. Und damals warst du einfach der heiße Scheiß in Deutschland. So. Also es war nicht nur so, dass es halt hieß, okay, da hat der VfB sich ein großes Talent von 1860 geholt, sondern es ist tatsächlich so gewesen, hey, okay, in Deutschland gibt es vielleicht in der Altersklasse 2. Der Gebhardt-Sorte.
Ja, wenn man jetzt halt so drüber spricht, was heißt, tut weh. Also ich meine, nachhinein kannst du immer, egal welche Karriere du gemacht hast, außer Messi vielleicht oder Ronaldo, lahm, sagen, boah, hätte ich das besser gemacht. Aber bei mir ist wirklich so, boah, da wäre schon viel, viel mehr gegangen. Ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt hier rumweinen will oder so, aber vielleicht schauen auch viele Junge zu so und werden vielleicht auch mal Profi oder haben das Ziel. Man muss schon wirklich das genießen und muss sie echt die Konzentration hochhalten, auch nach dem Training, egal wann, aufpassen, mit wem du unterwegs bist und ja, klar, wenn man so zurückblickt, schon vieles auch schiefgelaufen.
Ich glaube, wenn man sich das überlegt, das ganze NLZ-System heute, wo ja auch viel Wert gelegt wird, auch auf Persönlichkeit und auch auf Schulausbildung und so weiter, dass man ein zweites Standbein hat, man muss ja auch sagen, nicht jeder, der ein großes Talent ist, schafft es am Ende zum Profi, Verletzungen, sonst was kann immer dazwischen kommen. Da haben sich die Zeiten schon geändert. Ne?
Du hast auch, glaube ich, die Generationen heutzutage ist anders. Die wenn denen heute eine Kiste Bier in die Kabine stellst, geht die zurück mit 2 offenen Flaschen. So. Ja, also das ist anders als das früher war.
Es ist wirklich auch anders geworden. Du sagst es, früher haben wir die Kiste, da haben wir nochmal 10 Kisten Kult.
Ja, aber vielleicht das ging nicht, aber
12, sorry. Nein, aber früher hast du auch nach dem Spiel, haben wir angefangen zu singen, so McDonald's. Ja. Und da ist dann so Busfahrer mal kurz am McDonald's mit der Tankstelle, haben sie angehalten. Heutzutage geht es gar nicht, wir fahren wahrscheinlich 10 Fahrwege von Stuttgarter Nachrichten hinterher.
Und dann geht's wirklich, los hier, ja? Wirklich, ihr wirklich.
Zwei. Ich weiß nicht, ob ihr den Zwinkerer gerade gesehen habt. So, der ging nur in die Richtung, so, aber da ist schon was dran.
Die letzte Szene, die in die Richtung ging übrigens, die war in der Mixed Zone nach dem Augsburg-Spiel. Das war das letzte VfB-Spiel vor der Winterpause wurde. Winterpause kann ich ja nicht mehr sagen, ist ja nur noch eine Weihnachtspause von 2,5 Wochen. Es war Sagadu und Milo, die sich die Freudestrahlen durch die Mixzone gehüpft sind und Dubai, Dubai, Dubai gerufen haben, weil sie wahrscheinlich noch am Abend in den Flieger gestiegen sind, um da ein paar Tage auszuspannen, was ihnen natürlich zusteht, logisch.
Ja. Aber auch da erinnern sich die Zeiten. Früher war es McDonald's. Ja. aber Philipp hat es gerade angesprochen, du hast alle Juniorenmannschaften durchlaufen, ne? Von ganz dem Anfang bis zur U21 und du bist 2008 mit der U19 auch Europameister geworden. Ich glaube, das ist auch, Philipp, so die Zeit gewesen, in der du, glaube ich, auch so Fußball-Deutschland in den Blickpunkt gerückt bist.
Zumindest bei so Freaks wie uns, die alles gucken, was irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja, aber
das stimmt. Ja. Stichwort Afrika Cup und so weiter.
Zum Beispiel.
Also man merkt, man ist Teil einer solchen Mannschaft, einer erfolgreichen Generation, die U19 Europameister wird. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie ist das denn, wenn man dann so ein hoffnungsvolles Talent ist? Wer kommt da auf einen zu? Du hast schon von falschen Freunden gesprochen. Wie ist das mit Beratern? Wie wird da gebuhlt um jemanden? Wird man ein bisschen so auseinandergezählt?
Ja, im Endeffekt, wenn du das Turnier angehst oder so diese Vorbereitung hast und dann nimmst du das ja auch noch gar nicht so wahr. Das passiert dann oft so danach. Was kommt da auf dich zu dann und so. Und dann auf einmal rufen dich Vereine an, über einen Berater natürlich. Ich hatte dann damals schon einen Berater. Oder ich habe ja dann noch bei 60 gespielt, wirst empfangen von den Profis. Ein halbes Jahr davor hast du noch so hochgeschaut, hast noch im Ding, Shop. Ich habe ja im Shop gearbeitet, hast die Trikots beflockt von denen und dann bist du auf einmal hier so drin, wirst begrüßt als Europameister in der U19. War schon cool so, also vor allem dieses Spiel, das Finale, da habe ich nicht schlecht gespielt. Es war dann, war dann schon anders, wo du zurückgekommen bist, aber ja, aber so, dass man jetzt wirklich sagt, es hat sich so krass alles verändert. Das, wie gesagt, das war, da hat es schon angefangen, dass alles ein bisschen so schneller geht und du dich halt auch ein bisschen anders fühlst, ne?
Definitiv. Wie ging das dann, also 2009 bist du zum VfB gekommen. Wie war, kannst du dich erinnern an die Zeit zwischen, sagen wir mal, 2008, U19 Europameister, bis 2009, Wechsel zum VfB? Was ist passiert in dir?
Also, es war ja eigentlich schon ein bisschen verrückt, weil VfB, ich kann mich noch erinnern, wo Horst Held bei mir zu Hause war. Hat mir halt gut zugesprochen natürlich, weil er mich ja zum VfB holen wollte. Ich aber auch bei... Das muss man jetzt aufpassen, als Ex-Löwe, als Blauer, ich aber eigentlich schon auch sehr, sehr gute Gespräche mit Bayern München hatte. Und da wirklich, das war eigentlich schon sogar schon überlegt, nicht den Schritt zu gehen, aber den habe ich dann am Ende auch nicht gemacht, weil ich als Blauer das halt irgendwie auch nicht machen konnte. Und ich dazu sagen muss, dass Horst Held echt gut reden kann. Und natürlich VfB Stuttgart ein super Verein ist. Also, und war im Endeffekt war es für mich ja dann, wo ich dann gekommen bin, war das schon der richtige Schritt. So, habe ja auch dann Champions League gespielt.
Die Spielzeit und, bekommen gleich. Und ja. So. Letzte bei Bayern so nicht es gesehen
schon,
wahrscheinlich.
Nee, ja gut, Ribéry hat die schon weggemacht, aber nein, Spaß, aber ich muss auch sagen, ich bin wie ein Chamäleon, Alter, früher gewesen. Der war topfit und ich passe mich an, weißt du, ich kann mich dann gut anpassen. Nein, den hätte ich nicht weggemacht, aber ich glaube schon, dass ich meine Spielzeit bekommen hätte. Ich meine, der muss ja auch zu dir stehen, oder?
Ja, klar. Absolut. Und der VfB war ja 2007 Deutscher Meister geworden, spielt jetzt genau. Champions Europapokal, das heißt, es ist ja nicht so, genau.
Überragender Verein, auch vom Fußballerischen, von allem drum und dran. War super, das Gespräch war richtig gut mit Horst Held und dann haben wir uns geeinigt und dann ging's schon Richtung Stuttgart und scheiße war halt dann, erste Woche, er hat mal 40 Grad Fieber, war im Hilton gelegen. War ein bisschen blöd. Mhm. Und dann bin ich gekommen.
Wir kommen nachher ausführlich zu der VfB-Zeit, aber lass uns kurz einen Sprung machen in die Zeit danach. Ich meine, 3x60 haben wir schon erwähnt. Nürnberg, Rostock, Bukarest. Wie war die Reise?
War, mit was wollen wir anfangen?
Ja, deine
war schon, deine Bühne. Also wenn man mal jetzt ins Ausland geht, also für mich war das brutal schwer. Erstens mal war es sehr, ich habe durch Cyprian Marika bin ich ja dahin gekommen, kennt man ja auch alle. Der hat mich ja sozusagen dahin hingebracht. Es war schon ein Abenteuer. Vor allem, wenn man mich kennt, Englisch ist nicht so mein Hauptfach gewesen. Also es war sehr schwer und ich bin schon ein Mensch, wo die Nähe zu meinen Mannschaftsspielern braucht und sucht und es war halt dort komplett
nicht möglich.
Weil selbst wenn du auch Englisch ein bisschen beherrscht. Für mich ist es wirklich so, dass ich wirklich muss mit allen gut auskommen, dass ich meine Leistung bringen kann. Ich muss mich so aufgehoben fühlen. Und das habe ich dort gar nicht. Also ich war so wie ein Fremdkörper. So habe ich aber auch gespielt, Alter. Ich konnte keine 5-mal einen Ball hochhalten gefühlt, weißt du? Das war sehr, sehr schwer. Und das hat aber auch schon angefangen mit Wohnungssuche, mit dem Leben dort. Da musst du es aufpassen, wohin hinläufst, dass dir nicht ein Hund angreift. Die laufen da auch einfach völlig wild umeinander. Ja. Die armen Tiere. Es war, weißt du, solche Kleinigkeiten, die machen es dann schon auch aus. Fährst 2 Stunden, musst du zum Training fahren, weil irgendwie irgendwas war mit dem Wappen, das noch ein Kriegswappen war. Dann haben sich die Fans geweigert, anzufeuern im Stadion. Da waren keine Fans dann da, weil es mit dem Wappen irgendwie zu tun hat. Dann haben die gestritten, dann haben sie das Trainingslager, weil da überall die Wappen hängen. Muss das Trainingsgelände wechseln und lauter so Sachen. 1,5 Stunden zum Training, hau mal ab. Ja. Dann ich, Idiot, bring meinen R8 rüber, V10 Plus, der neue.
Ja.
Weißt du? Bring den noch darüber, vor allem dorthin. Ich sag dir, du kannst dort nirgends hingehen, da ist überall Paparazzi. Ja. Du hast gedacht, du bist Ronaldo dort drüben. Es war unfassbar, egal wo du hingegangen bist. Und dann fahre ich, dann sind noch Schlaglöcher, da hat es schon angefangen, mein Reifenblatt gegangen. Also es war völlig wild, auch das private Leben dort, du musstest aufpassen. Mich hat es ja auch einmal erwischt, weiß ja bestimmt jeder. Bin feiern gegangen und dann hat mich anscheinend, ich habe es nicht mehr gecheckt nach 3 Wodka Bull, die ganze Zeit einer von den Medien, von Kant heißen die, so wie Bildzeit und mir, haben sie mich verfolgt und ich wollte nach dem Club dann auch noch weiter, wollten noch ein bisschen was trinken. Da haben sie uns in eine Bar gebracht. Das war am Ende ein Stripclub plus, verstehe ich. Ja. Und das war alles, also es war verrückt.
Ja, schwierig, glaube ich. Vor allem, wenn man alleine ist, keine Unterstützung hat.
Ich war alleine
niemand,
dort.
Niemand, der dir Einhalt gebietet, niemand, der dich im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen anleiten kann oder sonst was.
Wie ist das dann? Telefoniert man dann häufiger mit der Heimat, mit der Family oder wie ist das? Oder ist man dann für sich oder zieht sich zurück?
Nee, ich bin jetzt auch nicht so, wo jetzt jeden Tag dann die Mama angerufen hat oder so. Ne? Ja. Du bist dort schon für dich alleine so und ich kannte das nicht. Ich war Stuttgart, dann Nürnberg war ich ja davor. Da war ich ja nur, ich war, wie gesagt, ich war in so einem Ding drin, ich war mit allen. Also ich bin in die Stadt gegangen, jeder war mit mir, war gefühlt nie alleine. Ich habe nie allein geschlafen, immer haben irgendjemand bei mir geschlafen damals so. Weil ich halt dieses Rockstar-Leben, sag ich dir wirklich, das habe ich gelebt, das war nicht gut. Und dann gehst du da rüber, auf einmal habe ich angefangen mit DVD schauen, Alter. Weißt du, das war, ich habe nie Fernsehen geschaut eigentlich.
Gab's einen Zeitpunkt oder einen Club, wo du von dem, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, dieses Rockstar-Leben ist vorbei? In dieser Historie, also Rostock 60
nochmal. Ja, ich muss sagen,
Victoria, dort, Berlin, keine Ahnung.
Dort war es dann schon so, dass ich mal den ein oder anderen Freund dann einfliegen lassen habe, dann in Bukarest und so, um einfach runterzukommen. Aber ich kannte es ja nicht, eine Stunde allein zu sein. Und es war schon schwer dort, aber trotzdem ging so ein halbes Rockstar-Leben war trotzdem noch da. Nee, bin schon trotzdem auf Achse gegangen, brauche ich nicht drum rumreden. Aber angefangen dann, was für mich persönlich richtig stark war, war halt dann, wo ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, mit der ich auch eine Tochter dann bekommen habe, da in Rostock dann so, muss auch sagen, war auch richtig cool, an der Ostsee zu leben. Da ist auch ein bisschen ruhiger. Ja. Berlin ist zwar auch nicht weit weg, aber, das war dann schon ein bisschen, da hast ein geregeltes Leben dann auch mal bekommen. So. Und dann, wo dann die Tochter dazu kam, dann war anders.
Ja. Und das bis heute.
Bis heute.
So angehalten. Ja.
Genau.
Warum dreimal 1860? Wie tief ist diese Liebe? Da muss ja irgendwas sein.
Ja, 60 ist für mich schon so, ist schon ein blaues Herz. Ne? Also da habe ich Fußballspielen gelernt. Da habe ich alles gelernt, was so ein bisschen mit Profibereich natürlich zu tun hatte. Auch extrem dankbar und Vater 60-Fan, viele Freunde, Memmingen, ist schon viele Blaue, das alles zusammen, wir haben früher auf 60 spielen und das, ja, 60 ist schon, also wenn ich da hingehe, so, dann ist schon geil, Mann.
Lustigerweise, wenn man an Bodensee fährt, über die Route A7, über Ulm, Memmingen und so weiter, kommt kurz vor Memmingen eine Autobahnbrücke, da ist ein 1860 Graffiti.
Ja.
Das erklärt, glaube ich, so einiges.
Das war ich.
So,
Nein, Spaß. Also die Verbundenheit ist krass, also zu 60, weil das ist auch so wirklich, jeder Spieler hat ja einen Verein. So, wo meistens, wenn man da noch in der Jugend kickt hat, da kommst du ja nicht mehr davon los. So. Und bei mir ist halt einfach 60. Und wenn wir aber jetzt auch mal auf VfB zurückzukommen, vielleicht kommen wir da auch noch mal drauf, warum ich gewechselt bin. Aber VfB war, ich habe mich hier extrem wohl gefühlt. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, wir kommen noch drauf. Ich wollte ja eigentlich nicht weg. Irgendwie dann schon, weil ich dieses Ding nicht mehr gefühlt habe. So vom Trainer.
Lass uns
kannst ich springe gleich drauf.
Genau,
ich bin jetzt mein Moderator und alles. Nein, es war ja damals Labbadia-Trainer. Und da ging es da bei mir dann so ein bisschen los. Auch mit der Verletzung hat es zu tun gehabt. Davor habe ich ja noch mit meinem berühmten Schuh, den kennt man ja noch von der Bild-Zeitung.
Man merkt, du hast auch die Medien verfolgt damals so ein bisschen während deiner
Zeit. Absolut. Die haben mich auseinandergenommen.
Ja. Ja.
Nee, da hat es ja angefangen, so ein bisschen so. Da habe ich ja wirklich noch mit dem halben Fuß gespielt, mit einem kaputten Sprunggelenk.
Ja.
Und da war ja noch alles gut, da war ich noch gut genug für den Trainer. Und dann habe ich es operieren lassen, danach war ich weg. So.
Ja.
Da habe ich noch ein, zwei Chancen bekommen, dann, ich weiß noch, Bayern-Spiel, wo Molinaro gelb-rot bekommt, musste ich dann nach 20 Minuten, glaube ich, dann nach hinten links.
Linksverteidiger
dann spielen, im nächsten Spiel Wolfsburg hinten rechts und dann war gut. So, da hat es dann angefangen, auf jeden Fall, wo ich dann schon überlegt habe, hey, ich und Bruno, Labbadia, wir kommen gar nicht klar. Und da hat es dann auch, einmal hat es dann auch richtig gescheppert, es war aber nicht öffentlich, darum wisst ihr wahrscheinlich auch nichts davon.
Wir haben bis heute gedacht, das blaue Auge war Pavel Prokhepniak. Aber wenn du das jetzt warst, kannst du das gerne richtig stellen.
Bei mir wäre Nase gebrochen.
Ja.
nein. Nee, das nicht, aber da hat es dann angefangen und ich wollte aber nicht weg, da war Freddy Bobic ja da. Ja. So. Klar, wie du es halt machst, du gehst halt, schaust halt, hey, versuchst halt überall irgendwie rauszubekommen, was ist los? So, ich bin zum Trainer gegangen, kennst du das Hinhalten, so, ja, weißt, schauen wir noch, musst du vielleicht noch 2-3 Kilo nach der Verletzung abnehmen. Ja, der eine hat gerade eine gute, Okazaki war da oft so ein bisschen so, ja, er oder ich so. Und ja, ich kam halt da nicht so zum Zug und so hat es dann langsam angefangen. Und dann habe ich halt auch zum Freddy gesagt, so, hey, was ist mit mir? Und er hat am Anfang gesagt, ich bin unverkäuflich, so, du bleibst hier. Und dann wurde es aber immer intensiver, dieser Streit mit Lavadia, so. Wir haben uns halt dann gar nicht mehr gepackt, sage ich jetzt mal. Warum auch immer, ich gebe ihm nicht die Schuld oder so. Ich meine, ich war auch jung und dumm, ne? Und das hat dann nicht gepasst. Und dann bin ich ja dann nach Nürnberg gewechselt, nach dem Krach.
Wollen wir mal kurz eine Werbepause einstreuen und uns danach dieser VfB-Zeit von Anfang an widmen. Einverstanden?
Einverstanden. Ich würde
sagen, dann sind wir gleich wieder da und dann schwelgen wir in VfB-Zeiten mit Timo Gebhardt. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, da sind wir zurück. Podcast Spezial mit Philipp Meisel und unserem Gast Timo Gebhardt und wollen jetzt sprechen über die Zeit beim VfB Stuttgart, die sehr interessant losging. Timo, du hast vorher schon angerissen, Horst Held kam zu dir, wollte dich zum VfB lotsen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr, wie hat dir den VfB schmackhaft gemacht und wie bist du dazu gekommen zu sagen, ja, da will ich hin zum VfB?
Ja, wie es halt so ist, wenn man einen Spieler will, dann erzählt er mir natürlich, wie gut ich bin. Wo er natürlich auch recht hatte. Nee, jetzt so die Details so an sich, weiß ich jetzt, fällt mir gar nicht mehr so ein. Aber ich meine, wenn ein Manager zu dir nach Hause fährt, sich die Zeit nimmt, fand ich schon klasse. Weil ich hatte auch ein Gespräch mal mit Hoffenheim, mit dem Rangnick, da musste ich aber hinfahren. Verstehst? Und er fährt da zu mir und hat dann auch die ganze Zeit mit meinem Vater und Mutter auch gesprochen. Und das denke ich auch wichtig, weil ein junger Kerl, so, ich wusste, für mich war einfach nur so geil, boah, VfB Stuttgart. Aber die Eltern, die schauen ja normal das alle drumherum. Und das hat er, denke ich, denen auch dann, ja, gut verkauft. Und das hat halt dann einfach auch gepasst. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ja, Mann, Alter, der will mich und ich spiele da auch. Und das hat gepasst. Und was er genau nochmal gesagt hat, weiß ich nicht.
Wie war denn, oder andersrum, gibt es an den ersten Tag auf dem Gelände noch genauere Erinnerungen? Das erste Mal, als du beim VfB da unten eingelaufen bist, das erste Mal bei Moischi im Keller, das erste Mal Mannschaftskabine?
Ja, also ich kann mich noch erinnern, also nicht mehr so gut, mit Zahlen bin ich auch nicht gut, ja, sage ich
willkommen
gleich schon mal.
Willkommen im Club.
Ja, gleich schon mal. Ich bin runtergelaufen, wo die ganzen Autos stehen, wisst ihr?
Ja.
Standen gute Autos.
Heute
dann
noch
hat
so?
Mich, ja. Bularus hat mich empfangen, so, welcome. Und ich so, servus, danke. Ich wusste, was der noch alles geredet hat auf Englisch. Wisst ihr, mein Englisch nicht so gut. Und dann war ich eigentlich schon bei Moischi und dann ging es eigentlich nur darum, welche Größe so. Damals war es halt noch L.
Ja.
Und dann war ich war relativ früh da, weil ist ein bisschen komisch, wenn du in eine neue Mannschaft reinkommst und alle sind schon da und vor allem dann, wenn da ein Gomez steht oder so, als Junger, so ist schon ein bisschen, da bist du schon eingeschüchtert. Und da habe ich mich relativ schnell auf meinen Platz begeben und dann war ich da gesessen, glaube eine halbe Stunde, habe 10-mal meine Fußballschuhe gerichtet, obwohl die eigentlich schon gerichtet waren, weil du halt irgendwie, du fühlst dich dort schon ein bisschen so verloren.
Du hast die Zeit,
dann kommt ja, der Semi rein, ja. Gedira, dann da, also Kakao, weißt du, das ist dann schon, für mich war es so, boah geil, ich will am liebsten noch Popcorn, so geil, wer kommt da alles noch so rein, war cool so, aber schon, da bist du schon ängstlich so ein bisschen auch so. Da weiß ich nicht, so, was passiert jetzt, was will ich machen?
Wie lange dauert es dann? Oder anders gefragt, gibt es jemanden, der einen wie dich, so einen jungen Spieler, ein bisschen bei der Hand nimmt und da ein bisschen ranführt und dafür sorgt, dass man da auch reinwächst in das Team?
Ja, also ich kann mich eigentlich jetzt an niemanden erinnern, der jetzt meine Hand genommen hat. So ja. Hey, komm mit, aber eigentlich alle so. Also wie gesagt, bei Stuttgart waren wir immer eine geile Mannschaft, muss ich sagen. Und ich habe mich da voll wohl gefühlt. Auch, du hast ja auch ganz viel zu tun mit den Physiotherapeuten, Gerhard Gerhard Wörn. Und das war eigentlich ganz cool von Anfang an. So. Und das ist auch wichtig als junger Spieler oder auch so Sammy, Kakao, also die Löwen, so sage ich jetzt mal, so die waren alle cool zu dir und die haben dich eigentlich immer mitgezogen, mitgenommen. Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie einer dann, boah, ein junger Spieler, jetzt müssen wir aufpassen. Nee, also ich kann mich noch ans Trainingslager erinnern, da hat der Mario zu mir dann auch, weißt du, so richtig gut zu dir gesprochen. So, da habe ich dann das erste Mal angefangen zu zaubern, ein bisschen im 1 gegen 1 gezeigt, weil am Anfang hält sich ja auch irgendwie noch ein bisschen so automatisch zurück und im Trainingslager habe ich dann angefangen auch ein bisschen zu zocken und da ist er hergekommen, so, hey, geil, mach weiter so. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Und das weiß ich. Und das kann man sich halt dann noch erinnern, ne?
Mhm. Das ist gut. Guter Einblick. Das sagt man übrigens auch von der heutigen Truppe, dass die sich sehr gut verstehen. Also, das, was wir von da unten hören, ich aktuell, dass da ein sehr guter Spirit da ist. Und das ist natürlich was dir hilft, erfolgreich zu sein.
Genau.
Schlussendlich. Als Mannschaft, ja, aber auch als Einzelperson. Ja,
wenn dich jeder mitnimmt, so, dann fühlst du dich auch gut. Und Selbstvertrauen ist A und O.
Wie wird man vom Talent zum Stammspieler? Muss man da, reicht da ein bisschen zocken oder muss da auch mal einen wegmachen oder wie oder einfach, boah, was war's?
Es ist natürlich auch so, welcher Trainer ist da, ne? Es gibt ja auch viele Trainer, die haben brutale Talente, aber die lassen sie noch nicht raus, weil sie noch jung sind.
Ja.
Ich meine, und dann gibt es Trainer, die lassen auch die Jungen spielen, weil da ist es, man hat ja immer dieses Gefühl, wenn man jung ist, dann muss man einfach noch warten. Aber es gibt Trainer, die lassen diese Jungen raus. Und bei mir war es ja dann auch Markus Babbel, ne? Der hat mich schon, ich habe eine gute Spielzeit bekommen. Oder auch Christian Groß, ich war ja da auch immer noch jung. Also meine ganze Zeit bei VfB war ich eigentlich jung.
Ja.
Und der hat mich ja auch mal kurzzeitig zum Kapitän mal gemacht und lauter so Sachen. Und wenn du das spürst als Junger, dann musst du, also ich, wenn ich Trainer bin, lasse ich die Jungen, wenn das Talent da ist und auch das Können, das muss ja dementsprechend da sein, dann lasse ich die, weil die überlegen nicht viel, die machen. Ein älterer Spieler überlegt dann schon noch mal so ein bisschen mehr. Das habe ich ja dann auch gemerkt, wenn du älter bist, überlegst du mehr. Und ich glaube, das war bei mir so, dass ich halt schon echt auch ein krasses Talent hatte und halt auch diesen Willen, wenn wir Fußball gespielt haben, da habe ich schon Gas gegeben und so. Und so habe ich mich dann auch ein bisschen reingespielt, aber ich sage, Trainer ist A und O.
Christian Groß war auch damals schon beim FC Basel, bevor er zum VfB gekommen ist, auch schon richtig dafür bekannt, dass er Talente sehr schnell einbindet und den Spielzeit gibt. Und, ja.
Ja, und natürlich, als Trainer sind natürlich schon mal bei Bayern, da haben sie einen Pavlovic, der spielt immer gut, aber du hast ja noch die anderen Spieler und wenn die nicht spielen lässt, dann musst du auch aufpassen, dass da hinterm Rücken nichts schief läuft. Ne? Also als Trainer ist auch nicht immer einfach, aber ich finde, so Talente, wenn du brutale Talente hast, lass doch das Alter scheißegal, lass die raus und die Jungen gehen.
Wer hat das mal gesagt? Es gibt keine jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und weniger gute Spieler.
Otto Rehhagel.
Ja, ne? Aber du hast doch immer auch das Gefühl, boah, der lässt sie nicht spielen. Warum? Ja, vielleicht ist es noch zu früh, dann dreht er durch. Ach, scheiß drauf, lass den Jungen spielen.
Ich glaube, also ich hatte damals immer das Gefühl, dass das eigentlich dein größtes Asset war, was du in das Spiel eingebracht hast. Dieses Nicht-Nachdenken, dass du einfach komplett frei von der Leber weg Fußball gespielt hast. Ja. Das empfand ich damals so als das größte, beste, was du eingebracht hast, neben natürlich technischer Qualität, du konntest Tore machen, konntest auflegen, zu einer berühmten Flanke kommen wir nachher noch und so weiter, aber dieses überhaupt nicht nachdenken, einfach mal machen, ja, das war für mich so das, oder auch dieses, welches Spiel war das mit dem Elfmeter?
Mönchengladbach in der Bundesliga. Ach,
da kurz vor Schluss dahin gehst und
ja, aber um das vielleicht mal ganz kurz nochmal für vielleicht Zuhörer und Zuschauer, die sich nicht ganz an das Spiel erinnern. VfB steckt im Abstiegskampf, spielt am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach, liegt 2-0 hinten zur Pause. Und ich glaube, das war ein Moment, in dem viele VfB-Fans dachten, das war's in dieser Saison. Das war das entscheidende Spiel gegen den direkten Konkurrenten. Dann zweiter Durchgang, 2-2 Ausgleich und in der 90. Minute gab es einen Elfmeter für den VfB Stuttgart. Unser Gast, Timo Gebhardt, nimmt sich die Kugel und ich glaube, dass vielen VfB-Fans sowohl im Gästeblock als auch vom Fernseher kurzzeitig, das Hemd in die Hose gerutscht ist und Timo Gebhardt nimmt sich die Kugel und haut die sowas von unter die Latte, völlig humorlos, trocken rein zum 3-2 Auswärtssieg, was damals der erste Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib war. Und das, ich glaube, das sind die Momente, was Philipp meinte, man denkt, ich habe tatsächlich die Frage von einem Kumpel bekommen über WhatsApp, deswegen leite ich die direkt weiter. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
Aber oder nicht mehr an der Aufnahme.
Was denkt man in so einem Moment, wenn man dann in der 90. Minute da zu so einem Elfer anläuft? Oder denkt man vielleicht gerade gar nichts, was dann vielleicht auch gut ist?
Also ich muss sagen, wenn es anfängst zum Denken, dann lass den Ball lieber einen anderen schießen. klar, was machst du? Du überlegst dir, hey, wo hau ich das Ding rein, oder machst du es einfach so? Es geht auch alles voll schnell, auch wenn es manchmal eine Minute dauert, bis wir dann schießen, ist im Kopf, das ist eine Sekunde so. Und dann hau ich den, also ich bin so ein Typ, ich mache nicht diesen Lewandowski-Style, nochmal kurz warten, ich hau das Ding, ich habe eine Ecke und den hau ich da fest, wieder in Seite rein. Das habe ich auch in einem Champions-League-Quali-Spiel, da habe ich auch schon mal 11 Meter
geschossen. Schwader,
ja. In Team Schwader, ja. Da habe ich das Ding auch einfach genommen. Wir waren eine Woche dabei, man überlegt nicht als Jünger, so, aber ich würde auch jetzt schießen. So. Ich bin ab da schon. Also diese Eier habe ich, weil ich im Endeffekt, halt irgendjemand muss eh schießen. Und ich fühle mich immer gut, das Ding knall ich einfach rein. Für mich, für meine Mannschaft, für die Fans, besonders für die Fans, weil das war in Gladbach, war geisteskrank. Ja. Da gibt es auch noch auf YouTube so einen kleinen Ausschnitt, was da für eine Stimmung war, auch so eine Befreiung. Ich meine, nach dem 2-0 hast du ja schon die Pfiffe im Ohr gehabt.
Ja. Ja. Falls ihr mal, kurzer Disclaimer, falls ihr mal den Christian irgendwo trefft, fragt ihn nach Freibad und Timmischwara. Kommt eine gute Geschichte bei rum. Ja? Wollen wir aber heute jetzt hier nicht
ausprobieren. Es war ein sehr heißer Sommertag in Rumänien, um es mal so zu sagen. Aber auch da war es dann auch, Timo Gebhardt, der dann zum 1-0 den Elfer reingehauen hat.
Der war ja auch, muss ich sagen, Gladbach, das war schon extrem wichtig, aber da war es ja, auch wenn ich den verschossen hätte, es wäre nicht vorbei gewesen. So. Aber jetzt zum Beispiel im Quali, das war dann schon nochmal eine andere Nummer, da hat man, glaube ich, 22 Millionen Schuss genannt, irgendwie so.
Ja, genau.
Ja. Der war schon, danach hinein habe ich dann schon überlegt, so, wenn ich den verschossen hätte, das wäre dann schon ein bisschen.
Aber erst hinterher dann, ne? Erst hinterher
kommt hinterher, dann das. Ich meine, dass dann, wenn es dann runterkommt vom Adrenalin.
Ja.
Aber das war cool.
Wer hat übrigens das zweite Tor geschossen in Timișoara, Phil, weißt du das noch?
Nein,
Alex Klepp.
Alex hat es gemacht,
ja.
Der hat auch den Elfmeter rausgeholt.
Ja, so ist es.
Ja. Hat nicht der mir auch den Elfmeter gegeben? Ja, ne?
Mhm. So ist es gewesen. Damals mit Markus Babbel, 2-0 Hinspiel.
An das Tor erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Den Elfmeter habe ich noch gut.
Ich stand hinter dem Tor, ich weiß es noch ganz gut.
Ja, Badehose oder?
Tatanbahn. War doch die Tatanbahn, oder?
Kein Kommentar. Ja, genau, da war noch ein Tatanbahn dazwischen. Das war
Stadion
noch das
alte, war
ein Oldschool Stadion in Timișoara. Polytechnica hießen die damals noch.
Polytechnica Timișoara, richtig. Ja. Timo, du bist du beim VfB angekommen. Hast eine entsprechende Vita schon hinter dir, hast einen Trainer, der auf dich setzt. Was macht das? Nimmt man sich da besonders was vor? Also sagt er, ich will jetzt das, nächste 3-4 Ziele, oder sagt man, nö, einfach laufen lassen?
Nach solchen Spielen meinst du?
Generell, in der Phase, in der man sich befindet. Du bist da angekommen, bist im neuen Club, bist geschätzt, kriegst deine Spielzeit, machst deine Buden ab und an. Denkt man da an den nächsten Schritt? Will man das irgendwie erreichen? Braucht man eine entsprechende Zielsetzung? Oder ist es eine Typfrage? Und dann, so wie ich dich als Typ einschätze, hast du gesagt, ich lass mal einfach laufen.
Ich hab's dann wahrscheinlich zu viel laufen lassen.
Ja.
Aber ja, wie du sagst, klar, wenn du im Training bist, im Trainingsgelände, da ist natürlich dann dein Fußballfokus da. So. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, dieses Privatleben gehört halt auch dazu, dir Gedanken zu machen, runterzukommen, Pause zu gönnen, weil es ist extrem hart, auch die Trainingseinheiten, und halt einfach im Kopf durchgehen lassen, hey, wo muss ich mich verbessern, was kann ich machen? Das war halt kurz mal da, hast du mit deinem Berater getroffen, der hat dich auch nochmal kurz an die Sachen erinnert, der Trainer dann im Training und so, aber danach war halt schon wieder alles wild, nur in diesem, wie man es halt gut nennt, mit Rockstar-Leben, ne? Dabei kannst du dir dann deine Gedanken machen, wenn du es hörst, so. Da sage ich, da sind die paar Prozente, die mir dann wirklich dann noch gefehlt haben, wirklich dann vielleicht richtig anzugreifen, auch über A-Nationalmannschaft, die haben mir dann gefehlt, so auch dieses Ding, um mich dann noch ein paar Prozent zu verbessern in vielen Dingen, die es halt auch noch gibt, wo du besser machen kannst.
Bereust du das im Nachhinein?
Ja.
Dass du
das hätte ich mir mehr Gedanken gemacht, was das betrifft, was gibt der Trainer dir mit, weil der ist nun mal dafür dann zuständig, ob du spielst oder nicht, oder ich persönlich bin ja zuständig für mich, dass ich das halt auch umsetze für mich, Laufwege nach vorne, noch mehr Tore, mehr wenig Tore, Mann. Alter, mit dem Können musst du nochmal 10 bis 12 Tore safe in der Saison schießen. Ich war da halt, die paar Prozent haben mir gefehlt, um die Dinge dann reinzumachen.
Hat sich dieses Bewusstsein vorher schon ergeben oder erst jetzt, wo du Jungs trainierst? Auch wenn es nur A-Klasse ist.
Erst so auch schon bei so.
Also jetzt, wo du die Trainerperspektive hast, als.
Wo du. Trainerperspektive, klar, da kommt mir auch viel. Boah, Alter, selbst in der A-Klasse. Ja. Gut, da hast du noch mehr Ärger.
Ja, aber.
Aber da kommt dir das, dann sehe ich dann schon so, Alter, okay, diese Entscheidung, die gab es doch bei mir doch auch früher, Mann. Und ich habe mich darüber aufgeregt. Aber jetzt sehe ich diese Trainer, diese Trainerseite und ja. dann sage ich, Alter, die hätte ich früher echt auch mal sehen müssen. So.
Ja. Ja.
Aber um mein Spiel hätte ich viel besser, ich hätte viel, viel besser werden können, wenn ich mich echt mehr konzentriert hätte und mehr nachgedacht hätte. Was muss ich eigentlich wirklich machen? Klar hat man es irgendwo gewusst, wenn du mich fragst, aber hätte ich besser machen müssen dann, gezielter.
Das ist sozusagen der Blick auf dich selbst. Hättest du dir irgendwie auch von außen noch irgendwie einen Support gewünscht oder irgendjemand, der zu dir kommt und sagt, oh, siehst du das alles komplett bei dir?
Überhaupt nicht. Ich hatte wirklich auch damals mit meinem Berater, auch mit meinem Vater, der jedes Spiel verfolgt hat, ich hatte schon die richtigen Leute auch so, aber ich habe es halt nicht angenommen und das war der Fehler und mehr, ja. Ich hätte mir da mehr Gedanken machen müssen, wie kann ich mein Spiel dann wirklich, vielleicht auch mit ein oder andere Trainingseinheit nochmal, du musst dir die Dinge halt einprägen, aber wenn das nicht in deinem Kopf, wenn kein Platz dafür ist, dann kommt es auch nicht so und dann fehlen dir ein paar Prozent auf die Bundesliga.
Die typischen Flausen, die junge Leute im Kopf haben, ja, das ist halt so, aber hast du einen besonderen Druck wahrgenommen, der auf dich aus oder den das Umfeld auf dich ausgeübt hat? VfB, großer Club, Tradition, viele Fans da. War das irgendwas, was dich beschäftigt hat?
Nein, gar nicht.
Und vielleicht irgendwie beeinflusst hat?
Nein. Okay. Überhaupt nicht. Also das habe ich auch früher gar nicht. Also das habe ich auch nie wahrgenommen. Ganz ehrlich, wenn ich gespielt habe, habe ich Fußball gespielt so und dann. Umso mehr Zuschauer, besonders auswärts, geil, wenn die gegen dich noch sind. Also da hatte ich gar kein Problem damit.
Deswegen
die also in dieser Zeit nicht. Es würde dann schlimmer.
Ja.
In diese dritte Liga und so. Wenn du bei 60 bist, da war dieser Druck da, weil da bist du dann hingegangen als, oder in Nürnberg war auch anders, weißt du, da bist du dann schon als Hoffnungsträger, da bist du schon in so einem Alter, wo du sagst, so ja, da kann man dann schon so ein bisschen aus dem Talent, nicht mehr dieses Talent. Bei VfB war ich halt dieses Baby, so, weißt du, alle haben so drauf aufgepasst so. Und dort war halt dann schon, du gehst dorthin und da musst du liefern, da musst du, weil jetzt kommst du in dieses Alter rein und da ist nicht mehr Talent, da musst du dann zeigen, ob du willst.
Du hast vorher schon ein bisschen anklingen lassen, dass du dich sehr wohl gefühlt hast beim VfB und dass du gerne auch noch länger geblieben wärst. Was bleibt denn für dich vor allem aus der VfB-Zeit in Erinnerung, also rund um den Club jetzt mal, ich weiß nicht, die Fans, das Stadion, die Atmosphäre, was war es, was dich beim VfB so hingezogen hat?
Also erstmal, wie ich es vorher schon gesagt habe, diese Mannschaft, wir hatten echt eine geile Mannschaft mit Gentner, ist ja dann noch auch dazugekommen, glaube ich, dann von Wolfsburg, oder?
Der kam von Wolfsburg zurück.
Genau.
Und Wolfsburg Meister geworden.
Und Martin Harnik, mit dem war Roberto Hilbert und diese ganzen Sachen, was wir erlebt haben, diese Spiele, worauf wir schon drauf gekommen sind, zurückgeblickt haben, das schweißt ja auch zusammen und ich weiß, diese mit den Fans, dieses Stadion, das war so ja meine erste Zeit, also Bundesliga und wirklich Fußballer. Da war es ja richtig, also in diesem Geschäft drin. Und da habe ich ja wie gesagt, ich bin erste Woche gekommen und da habe ich gemerkt, Alter, hier bin ich, 60 ist schon geil, aber war zweite Liga. Und da gibt es halt immer noch Bayern, das interessiert am meisten dort so irgendwie. Und da gehst du hier in Stuttgart, hier gibt es VfB und hier ist auch nur VfB. Kickers, lass mal, weißt du was ich meine? Aber hier ist VfB Stuttgart und das merkst du dann an den Fans, die haben dich erkannt. Und das alles zusammen war, dieser Gedanke so, das hat mich dann schon so gefesselt so. Und dann auch dieses Leben außenrum war cool, man. Leute kennen, den waren ja nicht alle falsch, weißt? Und das war schon magisch.
Gibt es irgendeine Szene, irgendein Spiel, irgendwas, wo du sagst, boah, denke ich heute noch dran, hätte ich damals dies, das anders gemacht? In dem Spiel hätte sich vielleicht was Grundlegendes verändert? Irgendwas, was dir heute noch
weißt
so ein bisschen...
Weißt du was ich nicht mehr weiß?
Nein,
ist auf irgendwas hinaus?
Nein, ich will dir auf nichts hinaus. Tatsächlich auf...
Nee, das, was mich nervt an... War halt, ich, wie gesagt, ich wollte damals nicht weg.
Ja.
Ich bin aber dann trotzdem zum Trainer gegangen und habe gesagt, hey, ich will weg, ich will dann nicht mehr. Obwohl ich es eigentlich nicht wollte, aber ich habe keinen Ausweg mehr gefunden. Jung, dumm, vielleicht auch zu schnell entschieden. Ja. Ich hätte einfach weitermachen sollen und dem Trainer einfach zeigen müssen, dass mich kriegst du hier nicht weg und ich lasse nicht locker und man weiß auch nie, vielleicht hat er das auch genau das gewollt und ich war aber so drauf, so hey, dem zeige ich es, ne Mann, jetzt nehme ich lieber 2 Kilo zu, als 2 Kilo ab, wie er es ja wollte und ja, vielleicht da einfach länger Gas geben.
Ich glaube, woran ich mich zum Beispiel auch noch erinnern kann, wir haben über Gladbach gesprochen, wir haben über Timi Schwada gesprochen. Ein weiterer guter Moment, an den sich Philipp Meisel vor allem besonders häufig erinnert, weil er den, glaube ich, in 277 Podcast-Stadtfolgen schon ein paar Mal gebracht hat.
Das kann sein.
Tor gegen Molde in der Nachspielzeit. Europa League Quali zu Hause. Ich glaube, Baustellenstadion auch
ja,
schon.
Ja.
Und da sah es gar nicht gut aus. Hinspiel zwar gewonnen in Molde und dann zu Hause 2-0 hinten gelegen und dann auch 90 plus irgendwas Timo Gebhardt. Das, was das bringt der Philipp Meisel auch immer mal wieder gerne.
War ich nicht da auch Kapitän?
Ich meine, ja.
Das kann sein.
Deswegen habe ich auch
das Tor gemacht. Ich meine, du bist mit der Binde da aufgelaufen. Ja, das kann gut sein. Aber das war auch so ein Moment, wo es drum ging.
Ja.
Ja, eher do or die. Also entweder es kommt was und ihr geht durch. Oder es kommt halt nichts und dann war es das und du scheidest gegen, damals war ja Molde noch, heute haben die ein bisschen besseren Namen, die sind ja, sag ich mal, eine der...
Norwegischer Meister auch jetzt
mittlerweile. Aktuell, glaube ich sogar, ja, Ole Gunnar Solskjaer Trainer dort gewesen, vor nicht allzu langer Zeit, heute haben die schon ein bisschen Namen, damals war das halt, jo, irgend so ein norwegischer Club, so, ja, du hast aus der deutschen oder aus der VfB-Perspektive war das eben... Mäts Wiesle sozusagen, ja.
Und mal weg.
Genau, hinfahren, wegfahren, weghauen, heimfahren, danke. Und es hat halt nicht funktioniert, weil die haben sich gewehrt und dann ging es drum, jetzt muss was kommen. Und es kam dann halt, du hast das Tor gemacht, dadurch ist man eine Runde weitergekommen. Das war schon auch ein Moment, der mir aus deiner Zeit sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ja, definitiv.
Das Stadion in Molde war doch am Meer, oder?
Richtig.
War
das
Stadion? Das Stadion am Meer, ja. Ich weiß noch, wie, also ich, da sind sehr viele VfB-Fans hingefahren und die Busse waren besonders, lagen besonders tief, weil der ganze Alkohol ja mitgebracht werden musste. Ja, da oben ist ja viel zu teuer, das heißt, die ganzen Fanbusse waren voll mit Paletten voller Dosenbier.
Aber das Stadion ist sehr idyllisch gelegen.
Ja,
das
war richtig schön.
Eine Bucht.
Klein, fein, so, ne?
Ja, genau.
So, jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Folge und habe gestern YouTube-Videos geschaut.
Und, aber nur ein bisschen.
Ich hab nach VfB gegen Barcelona 2009 gesucht. Schwierig. Und was ich mir, glaube ich, gestern 10-mal angeschaut habe, ist das Video vom Einlauf der Mannschaften und die Champions League-Hymne im Stadion. Ich habe gestern an meinem Schreibtisch original Gänsehaut gehabt. Wie ist es, wenn man als Spieler in ein Stadion einläuft? Und du stellst dich dahin, dann nehmen sie die Spieler von Barcelona, da sind deine 10 anderen vom VfB und diese Hymne geht los. Was ist für ein Gefühl?
Das ist geisteskrank. Ja. Wirklich, die Hymne, schon allein am Vortag trainierst du ja immer im Stadion Champions League.
Ja.
Und dann fängst du auch schon mal an, mit dem Ball zu kicken. Und der Ball hat ja die Sterne und das ist komplett anders. Der Ball wird wahrscheinlich gleich sein wie jeder andere, aber dieses Gefühl, ich spiele morgen Champions League, machst dich schon im Stadion davor. Einen Tag davor bist schon, bereitest dich schon vor, dann gehst ins Hotel. Dieses Gefühl hast du auch in Stuttgart, ihr wisst ja wahrscheinlich am besten so als Fans, du hast ja von den Fans gespürt, hey, da kommt nicht ein normales Bundesligaspiel oder spielst nicht gegen Sevilla, gegen Sevilla und so gespielt. War ja schon geil, aber du spielst morgen gegen Barcelona mit Messi, Ibrahimovic, Horry. Ich kann die ganze Mannschaft aufzählen und die Auswärtsspiele auch. Das war geisteskrank. Du hast die nur vom Fernsehen hast du die verfolgt und jetzt spielst du selber auch noch Achtelfinale.
Ja.
In einem Ausscheidungsspiel, so weißt. Es war unfassbar. Also, aber nach der Hymne kann mich gar nichts mehr ändern.
Die Qualität, die da auf dem Platz, die hast du ja auch, wir, die wir da auf den Tribünen standen damals noch, die hast du einfach, sowas hast du nicht, also bei allem Respekt vor eurer sportlichen Leistung, aber sowas hast du halt im Neckarstadion nicht allzu oft gesehen. Ja, und da waren schon ein paar Dinger dabei.
Guck mal, ich habe dir vor unserer Aufnahme gesagt, den anderen ausgeguckt. Zettel zeige ich dir nicht.
Sehr gut.
Ja,
der sieht so aus, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist das Stenogramm von diesem Spiel, von dem 1-1 gegen Barcelona. Da stehen beide Startaufstellungen drauf. Mhm.
Bitte, zum Genießen,
kannst du dich
für alle.
Kannst du dich an die VfB-Elf erinnern, die auf dem Platz stand?
Boah, also ich weiß, dass Kakao gespielt hat.
Ja, das ist gut.
Ich habe rechts gespielt.
Ja.
Mhm. Korrekt.
Trash. Sechser.
Ja.
Hinter mir war nicht. War doch Celozzi, kann das sein?
Korrekt.
Ja.
Stefano Celozzi.
Delpierre.
Ja.
Tasky.
Ja.
Molinaro.
Ja.
Wer hat links gespielt, Mann? Leck mich doch
am Arsch. Da war Trash. Gebhardt,
Kedira.
Sammy.
Und vorne Kakao und Pavel Pogrebnjak.
Pavel, ja.
Aber das sind viele Namen, die da, sehr gut, sehr gut.
Dankeschön.
Jetzt pass auf, jetzt lese ich einfach mal nur, damit es uns mal kurz kalten Rücken runterläuft, die Aufstellung des FC Barcelona vor. Oh. Victor Valdes im Tor, Puyol, Marquez, Piqué, Maxwell, Yaya Touré, Xavi, Busquets, Messi, Ibrahimovic, Iniesta.
Busquets noch ganz jung damals.
Ja. Ja. Wahnsinn, oder?
Trainer Pep Guardiola.
Selbstverständlich.
Ja. Das war damals wirklich das Nonplusultra im europäischen Fußball.
Der einzige, von dem ich, wo ich jetzt nichts, wo ich nichts im Tut, ist Maxwell, glaube ich.
Ja.
So der einzige. Das
war mein Gegenspieler. Ja. Aber
Rafa Marquez fand ich immer gut, der war ein bisschen immer underrated, mexikanischer Innenverteidiger.
Den hätte der Schiedsrichter Björn Kuipers vom Platz stellen müssen. Weil der hat dich gerempelt kurz vor der Pause, das waren 11 Meter und das wäre das 2-0 gewesen.
Wir haben in der zweiten Halbzeit das Tor bekommen.
Ja, ja 52. Der hat Ibrahimovic getroffen. Das wäre das 2-0 gewesen und dann hätte ich gerne mal Barca aus der Kabine kommen sehen. Mit 0-2 Rückstand gegen euch und das Stadion.
Vor allem muss man es ja nicht kleinreden, wir waren in dem Spiel besser.
Ja, exakt, darum geht's. Ja, ja. Das 1-1 am Ende war für Barca schmeichelhaft.
Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, hatten die auch Bock?
Ja, klar.
Das kann man sich bei der Mannschaft halt wirklich fragen, weil ich weiß nicht, bei Messi, gut, da muss man auch sagen, der Molinaro, er war ja in seiner Prime, Mann.
Ja, ja.
Also der hat ihn ja richtig auseinandergenommen. Aber ja, bei Messi, ich glaube, weiß nicht, der hat sich gedacht, komm, im Rückspiel gebe ich dann Gas.
Und ja, ja, genau.
Hat er dann auch gemacht.
Aber du hast wirklich, also du hast zumindest erste Halbzeit, lässt sich das wirklich mit Fug und Recht behaupten, ihr habt die an die Wand genagelt. Ihr habt die einfach an die Wand gespielt. Ja, und wenn der Kuipers diesen Strafstoß gibt, geht das Spiel in eine andere Richtung.
Nicht mehr so auf dem Schirm. So, aber
das war ein Rempler an dir.
Wo kann man das eigentlich noch
anschauen?
Es gibt so einen Einminüter auf YouTube. Ja, ich weiß nicht, den können wir vielleicht noch in die Shownotes packen. Aber da sind nur die Tore drauf. Aber da kannst du dir den Dank auf jeden Fall.
Wenn das Spiel heutig wäre, dann hätte es wieder ganze Social Media voll, Alter.
Natürlich. Aber es
gibt bestimmt irgendwo so ein Archiv beim VfB. Da haben die es bestimmt noch drin.
Ja, aber
würde ich ganz gerne anschauen.
Da sind wir wieder einen kurzen Bogen zu dem, was du vorher gesagt hast. Wegen heute kannst du nichts mehr machen. Damals war es halt, das ist erst 14 Jahre her, dieses damals, und was ich in der Zeit alleine Social Media mäßig getan hat, rund um Fußballspiele, vergiss es. Ja. Ich kann mich noch, eine Sache vielleicht noch, eine Geschichte noch zu dieser, von wegen Qualität, die du halt hast greifen können, auch wenn die keinen Bock hatten. Ja, aber ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da hat Xavi den Ball und spielt an die rechte Außenlinie einen Pass, da steht Puyol, dieser unfassbares Viech war das, ein Abwehrspieler, den langen Locken, der nachher gegen Kakao den Zweikampf verliert, weswegen das Tor fällt auch. Der spielt den Ball sehr schlecht, also zu hoch und mit viel zu viel Speed. Und ich dachte safe auf der Tribüne, okay, den Einwurf Stuttgart so. Und dann sehe ich, wie Puyol diesen Ball einfach runterstoppt, als wäre es gar nichts. Ja? Und der liegt da, wie wenn er Patex am Fuß hat. Also ich sage zu meinem Nebenmann noch so, Alter, hast du das gerade gesehen? Ja. Weil aus dem Fehler, ja, der Pass war schlecht, ja, und den noch so einzufangen, noch dazu, der Spieler bei Barca in der Elf, den man ja nicht nachsagen konnte, ein absoluter Edeltechniker zu sein, ja, diese Abwehrkante, der stoppt den runter, als wenn es nichts gewesen wäre. So, okay, das ist einfach eine andere Regalhöhe, als ihr das seid, auch wenn ihr in diesem Spiel absolut mindestens gleichwertig war, zumindest erste Halbzeit.
Man muss auch dazu sagen, dass im Stadion, das habe ich auch selten erlebt, also wir haben schon viele Spiele im Stadion gesehen, aber auch wenn Messi, sag ich, nur an den Ball gekommen ist, dann hast du richtig gemerkt, wie das Stadion gefühlt so ein bisschen die Luft anhält und sich so fragt, was macht der jetzt als nächstes?
Naja, weil der war ja nicht so oft im Stadion
wahrscheinlich. So ist es, zweimal, er war damals, also der VfB hat zweimal gegen Barca gespielt, 2-7 schon auch in der Gruppenphase, aber dann halt eben 2-9 im Achtelfinale, aber man muss sagen, von den zwei Toren, die in dem Spiel gefallen sind, war das VfB das deutlich schönere, weil während Ibrahimovic den Ball irgendwie im zweiten Versuch reingestolpert hat,
Handspiel vorher.
Nicht gepfiffen. Ich sag, Philipp Meise schreibt hinterher noch eine Mail an Björn Kuipers.
Ja, ohne Witz, wenn es so weitergeht.
In der 25. Minute fiel das Tor für den VfB. Und das ist einer, glaube ich, der schönsten Momente für viele VfB-Fans, die seit Jahren oder Jahrzehnten zum VfB gehen, weil dieses Gefühl, da im Champions League Achtelfinale 1-0 gegen Barcelona zu führen, das war schon besonders. Hast du das in dem Moment, wahrscheinlich ist man in seinem eigenen Film in dem Moment, wenn man auf dem Platz steht, aber dieses Gefühl, wenn du die Flanke loslässt und du siehst, okay, die kommt pfannfertig. Wenn Kakao keinen Bock Mist macht, steht es gleich 1-0.
Ja, also bis heute hat es nicht bedankt für die Flanke, aber
lass mal bestehen.
Aber du bist Kakao, ja bald Bruder, mit, wenn du zuhörst.
Ja, bist ja bald mit ihm in der Traditionself. Ja,
Kontonummer wird eingeblendet.
Genau, richtig.
Nee, die Flanke war über rechts. Ja. Haupttribüne-Seite, ne?
Ja.
Ja, die war gut. Also da muss man mich auch mal loben, ne? Ihr zwei, die war schon stark.
Hast
nein,
du gut
geil.
Gemacht.
Kakao hat ja eine überragende Saison da auch.
Ja.
Und der ist auch ein überragender Spieler gewesen. Nicht umsonst dann auch Nationalmannschaft gespielt.
Ja.
Der hat das Ding dann schon auch schön ins das war so
langes Eck gegen den
lange Eck, aber ja, gut, es war ein bisschen seitlich.
Ja, aber gegen die Laufrichtung vom Torhüter.
Gegen die Laufrichtung.
Ja.
Ich kann mich schon noch erinnern, aber eher, weil ich es ein paar Mal auch mal gesehen habe und öfters auch mal in der Shisha-Bar drauf angesprochen wird, eigentlich immer.
Ja.
Hört man nur, du hast doch gegen Messi gespielt.
Ist das, das, worauf man dann immer Meister gesprochen wird, oder das ist das, was also raussticht?
Absolutes, aber ja. Siehst mal, was das mir gebracht hat. Es war nicht nur einfach nur so mal eine Vorlage, es das
prägendes,
prägt mein ganzes Shisha-Bar-Leben. Nein, es ist immer so, dass man angesprochen wird darauf und es ist auch irgendwie cool so. Also du hast auch dem Verein, weil ich mich ja immer noch auch irgendwo schlecht fühle, weil ich nicht so viel zurückgegeben habe dem Verein. Ich hätte viel mehr zurückgeben wollen, weil ich so vom Typ her bin. Aber da habe ich ja irgendwann was auch gegeben, wo wir sprechen jetzt drüber, ihr so als VfBler so auch so, ne? Ist schon geil, was diese Vorlage auch ausgemacht hat dann jetzt.
Ist dir bewusst, dass es die letzte Torvorlage bis dato ist, das VfB?
Hoffen wir, dass es bald vorbei ist.
Ja.
Also die Jungs sind auf einem guten Weg jetzt gerade.
Richtig.
Und ist auch schön anzuschauen. Aber ja, es ist cool auf jeden Fall so. Aber um auf den Moment zu kommen, ich sehe das ja nur so, weil ich das auch auf YouTube nur noch anschauen konnte. Aber ich weiß, ich habe mich ja gar nicht so krass gefreut. Ich habe einfach nur, ich hatte ja keine Wut, aber ich habe mir so alles zusammengedrückt, so, weil es ging so ein Stromschlag durch mich so. Weil ich fand auch an dem Spiel, ich weiß nicht, ob das, ihr wart ja im Stadion, das war doch eine andere Stimmung, oder?
Ja.
Das war so laut, obwohl ja die Hälfte von der Tribüne da hinten gefehlt hat.
Genau. Das war völlig elektrisiert.
Ich war wie so weg und angespannt, keine Ahnung, wie so ein Super Saiyajin. Es war krass, also es war unfassbar. Das war schon, war ja auch gegen Barca dann.
Ja, aber ich kann mich nur erinnern, die Leute sind, die Hütte ist abgehoben. So. Ja. Und das mit nur, drei Viertel der Tribünen. Weil die eine war komplett weg und war ein spezieller Abend. Sehr spezieller Abend.
Wir haben uns eigentlich vorgenommen, über das Rückspiel wollen wir nicht reden. Hast du noch
aber gegen Barca ist doch scheißegal.
Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß noch ganz genau, ich war beim ersten Spiel in Barcelona, war ich im Camp Nou. Das habe ich mir vor Ort angeschaut, also 2007.
Ja.
2009 hat es mir nicht gereicht, das habe ich mit Freunden am Fernseher geschaut. Und bei uns war es zumindest so, das klingt jetzt eigentlich traurig, aber es war so, als es dann irgendwann schnell 2-0 stand und 3-0 und man hat schon gemerkt, okay, das wird heute, wie hat Toni Pfeiffer gesagt, hoch werden wir es nimmer gewinnen.
Ja,
ist auch gut, ne? Wir haben dann aber irgendwann uns zurückgelehnt und haben gesagt, okay, der VfB wird heute ausscheiden, aber lasst uns das einfach noch genießen. Lasst uns, wer weiß, wann der VfB wieder in der Champions League spielen wird.
Für mich hat der Tag auch scheiße angefangen.
Ja?
So ehrlich sagen, im Endspiel haben wir gespielt, ich glaube 81. Minute.
Du bist
84. glaube ich, bist du runter.
Ja, ja. So irgendwie ist sowas.
51. gelbe Karte.
Nee,
und 84. ausgewechselt.
Ja, ich glaube, wir haben alle ein überragendes Spiel gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich auch spiele. Ich glaube, der Trainer auch. Irgendwas muss dann mit dem Christian passiert sein. Der hat mich dann im W-Hotel, kennt man ja, W-Hotel, bekanntes Hotel am Strand, hat er mich dann nach dem Mittagessen zu sich gerufen, dann waren wir draußen gesessen, war vom Anblick, Ausblick, war alles super, bis er dann angefangen hat zu reden und dann gesagt hat auf sein schweizerisch Deutsch so, Timo, ich habe eine Idee für heute. Ja. Ich so, die Idee wird nicht gut sein.
Er hat mir halt so verkauft,
aber der hat es auch so gemeint, wir wollten ja nicht angreifen. Also wir wollten erstmal so lang wie möglich, so war der Matchplan, die Null halten. Hat nicht geklappt. Ich glaube, der erste Schuss von Messi war dann im Kreuzeck. Nach kurze Zeit gleich,
gleich am Anfang gedauert.
Und dann war er eigentlich auch schon, da hast du auch so das Gefühl gehabt, oh scheiße, jetzt wird der Platz immer größer.
Matchplan auch futsch.
Und da hat er mir dann gesagt, so, dass ich nicht spiele. Und ich dann so, hä, wieso, wie was? Er so, hat nichts mit Leistung zu tun. Wir wollen sehr defensiv spielen. Haben dann auch ein bisschen anders gespielt wie im Hinspiel, wie zu Hause. Und dann habe ich es ja auch einfach so angenommen. Klar, willst du spielen, aber ich bin dann auch gleich in der Halbzeit reingekommen. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass Fußball, hey, der hat mich eigentlich schon spielen lassen. Wir spielen heute gegen Barca, vielleicht müssen wir echt defensiver spielen und ich bin eher offensiv, dann kannst du es schon leichter verstehen. Klar, bist enttäuscht, aber war auch nicht schlecht, auf der Bank zu sitzen und so mal die Zuschauer so anzuschauen. Die Stimmung ist ja komplett anders. Da geht es ja nur um Messi. Das ist ja wie in einer Oper. So, ja, und dann fangen alle an, irgendwie zu Messi
zu beten. Sag's ruhig, huldigen.
Ja, ja, das ist wie Fans, eine Operette. Wie eine Operette.
VfB-Fans waren noch 10.000, glaube ich, da. Ja, aber die waren ja ganz oben. Ja. Ganz so viele wie Frankfurt, das haben wir nicht gepackt. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie die das hinbekommen haben. Die hast du ja nicht mal richtig gehört, obwohl die eine Mods-Stimmung gemacht haben. Das hat man dann auch auf YouTube-Videos gesehen. Aber es war komplett komisch drin auch.
In diesem Stadion ist es so, der Gästebereich ist ganz, ganz oben und du feuerst quasi in den Nachthimmel an. Weil,
Es geht alles nach raus. Und siehst eigentlich nur hier die Scheinwerfer.
Wie und
hier
unten siehst du Ameisen laufen. Das ist wirklich ganz, ganz spannend, wenn du dann mal in diesem Stadion bist, oben im Gästebereich, und du siehst dann die Zusammenfassung vom Spiel. Du denkst, welches Spiel habe ich da eigentlich gesehen da oben?
Das war auch cool. Christian Wahnsinn. Jungwirth war nämlich auch im Stadion. Ja. Wir haben mal so ein bisschen geschrieben bei Instagram.
Ja.
Üble Maschine, ja, übrigens. Ja. Und der hat mir gesagt, der war auch im Stadion. So. Und, ja, war cool anscheinend, aber das 4-0, ich weiß nicht, wusstest du überhaupt, wie es da, oder ich weiß nicht, die haben ja nichts gesehen, oder?
Nee, das ist wirklich, also wie gesagt, ich bin beim ersten Spiel da oben gewesen und das ist, du stehst ganz oben, die Gegengerade ist sozusagen noch höher als die Haupttribüne. Das heißt, wenn du quasi oben stehst und geradeaus nach vorne schaust, dann siehst du aufs Dach der Haupttribüne. Ja. Und wenn du das Spiel anschauen willst, dann guckst du nach unten und siehst 22 Ameisen rumlaufen.
Ja, aber
das Stadion ist mächtig.
Sehr alt auch.
Ja, ich weiß nicht, wird der jetzt renoviert? Ja.
Die Kabinen.
Dieses Jahr weichen die ja, spielen ja im Stadion.
Nee, ich spiele im anderen Stadion.
Und dann gehen sie wieder zurück, wenn das Camp Nou fertig ist. Aber ja, 4-0 ist es am Ende ausgegangen im Rückspiel. Da muss man ganz ehrlich sagen, da hat der VfB wenig Land gesehen. Aber ich glaube, das war es trotzdem wert. Und wie war es für dich in dem Moment da unten zu stehen? Hast du irgendwelche Gedanken gehabt nach dem Spiel, während des Spiels, außer Messi?
Ich wollte es drücken, Mann.
Hast du in dem Spiel getauscht?
Nein, in dem Spiel, da habe ich ja keins getauscht, weil ich natürlich dann auch so ein bisschen schon enttäuscht war. Aber es war natürlich anders. Du kriegst halt gegen Barca, der Klasse ist halt nochmal ein bisschen anders. Und das war ja auch war relativ früh klar, hey, Jungs, heute ist nicht so. Das hat dann auch jeder gespürt. Du hast jetzt auch nicht mehr, auch nach dem 2-0 normal sagst dir, hey, komm, da geht noch was. Aber irgendwie gefühlt hat es, glaube ich, keiner so wirklich, dass wir da jetzt nur kurzes rumreißen. Und Messi hat ja auch noch einen brutalen Tag, muss man auch sagen. Ja. Ich glaube, dreimal getroffen. Aber so vom Gefühl war schon geil. Gehst in die Kabine, dann läufst du herunter ins Stadion. Am Vortag waren wir natürlich auch wieder im Stadion, da hast du auch schon ein bisschen mitbekommen. Und dann schaust du das Spiel halt an, ne? Und auch wenn du mal auf der Bank sitzt, dann ist der Druck dann nicht so krass. Es kommt dann erst immer in der zweiten Halbzeit, wenn du dann auch das Gefühl hast, so, jetzt ist dann meine Zeit so, wo ich dann da rein muss und mir das antun und muss den Ball hinterher zu laufen. Aber war cool, also das wirst du nie vergessen. So.
Ich glaube, das werden viele nie vergessen, die damals auch dabei gewesen sind und die sich noch an die beiden Spiele gegen Barcelona im Jahr 2009 erinnern.
Timo, herzlichen Dank. War eine schöne, emotionale kleine Zeitreise.
Danke.
Uns hat es großes Vergnügen bereitet.
Danke euch, mir hat es richtig Spaß gemacht, ja, über die alten Tage mal wieder zu sprechen und viele Sachen gehört, die ich schon wusste, aber die mir jetzt direkt nicht eingefallen werden. Also ihr habt euch wahnsinnig gut vorbereitet.
Danke.
Wahnsinnig
manche
gut vorbereitet.
Manche Sachen sind aber auch hier da oben einfach drin gewesen.
Und gute Jungs.
Gerne wieder.
So sieht's aus. Jeder, der hier vorbeikommt bei uns, kriegt natürlich die Einladung für eine Wiederholung. Ja. Auch du natürlich. Gerne wiederkommen. Und an euch da draußen, wenn ihr Timo spielen sehen wollt, dann checkt euch die Spieltermine der VfB Traditionself. Da wird es das ein oder andere Mal ein paar Highlights zu sehen geben, dann nehme ich an. Wenn ihr spielt, habt ihr meistens schon Bock auch so. Also
ich werde mich jetzt auch, bin auch wieder so langsam im Training ein bisschen abnehmen musste ich, weil sonst wird es natürlich schwer in dieses neue Jakko-Trikot reinzupassen. Nein. In dieses neue Jakko-Trikot reinzupassen.
Ja.
Aber bin gut dabei. Ja, schaut vorbei. wird bestimmt Spaß machen.
Für alle anderen bis dahin, wenn ihr die Zeit noch sinnvoll nutzen wollt, ihr kennt unsere Social-Media-Kanäle, ihr kennt unser Twitter-X, ihr kennt Facebook, ihr kennt Insta und unseren neuen, nagelneuen WhatsApp-Kanal, wo 41.000 Menschen uns folgen, unsere Inhalte jeden Tag konsumieren. Freut uns sehr, freut uns natürlich noch mehr, wenn es anwächst. Und ja, das war die Podcast-Spezial-Sonderfolge mit Timo Gebhardt, würde ich sagen.
So ist es. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Philipp. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Podcast-Stadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.